wir begrüßen unsere Studiogäste Manuel Haus und Sibylle Hartmann vom Netzwerk Streuobst. Ja, nein.
Falsch,
jetzt habe ich es gerade, jetzt stehe ich auf. Netzwerk Blühende Landschaft, ihr habt den Streuobstpreis gewonnen. So, schön, dass ihr da seid. Herzlichen Glückwunsch auch nochmal zum Streuobstpreis. Wie kam es dazu?
Ja, der Preis ist ausgeschrieben worden vom Landwirtschaftsministerium. Und wir haben uns sehr gefreut, dass endlich mal die Wiese beim Streuobst auch mal zur Sprache kommt. Das ist schon lange unser Anliegen. Dann haben wir gedacht, na, jetzt bewerben wir uns mal. Wir haben eine schöne Bewerbung geschrieben und schöne Bilder geschickt und lange, lange gewartet, weil sich das alles stark verzögert hat.
Wegen Corona?
Ja, klar. Ja, und dann waren wir sehr überrascht, als wir eine Mail bekommen haben, wie Sie ja bereits wissen. Wir wussten gar nichts bereits, weil den Brief haben Sie nicht geschrieben. Und ja, so kam es dann, dass wir in Mössingen diesen Preis in Empfang nehmen konnten.
Was? Zusammen mit drei anderen Gruppen.
Ja.
Also wir sind ja nicht die Einzigen.
Die Wiese als Teil der Streuobstkultur. Sie sagen, normalerweise wird die gerne mal vergessen. Warum?
Naja, traditionell ist hier halt so die Gegend von Most, ja, und die Streuobstwiesenbesitzerinnen, die gucken natürlich immer hoch an die Bäume, was trägt's, wann ist reif und so, können wir ernten. Baumschnittkurse sind ganz große Geschichte immer in den Obst- und Gartenbauvereinen, ja, und darüber ist einfach diese Wiesennutzung und die Wiese selber als integraler Bestandteil von diesem Ökosystem aus dem Blick geraten.
Aber sie ist integraler Bestandteil. Was ist so wichtig an der Wiese?
Na, da sind natürlich auch die Lebensräume von den Insekten, die da die Bäume bestäuben sollen, ja, logischerweise. Und dann ist es natürlich auch irgendwie eine alte Kulturform, diese Wiesen zu nutzen. Ja, im Grunde genommen heißt es ja auch Streuobstwiese. Ja? Das heißt ja nicht Streuobstacker oder sowas, sondern Streuobstwiese. Ja? Und da ist natürlich auch ein Hotspot von Artenvielfalt einfach, weil die Wiesen dann sehr unterschiedlich auch genutzt worden sind zu unterschiedlichen Zeiten. Und so eine Vielfalt im Aufwuchs bedingt automatisch natürlich auch eine Vielfalt bei den Insekten, bei den sonstigen Tieren.
Was lebt da alles?
Ja, es sind natürlich eine Menge Wildbienen zum Beispiel da, Schmetterlinge. Es gibt eine ganze Menge Schmetterlinge, was man so normalerweise nicht weiß, die sich von Gras ernähren, also die Raupen von Gras ernähren, die ihre Puppen dann auch an Gras hängen. Ja. Und wenn das halt jetzt mit dem Rasenmäher gemäht wird, dann sind diese Schmetterlinge natürlich auch weg. Ja. Zikaden, die auch wichtig sind, auch wieder für Vogelnahrung beispielsweise, die brauchen auch immer ein bisschen höheres Gras. Das sind so kleine, diese Wiesenschaumzikaden und solche Geschichten, die eigentlich erstmal unspektakulär sind, aber halt gebraucht werden für den Zusammenhang. Eben gerade die Leute klagen über weniger Singvögel, ja, wenn die nichts zu essen haben, ist klar. Ja.
Und die Zikaden, die hören wir ja auch, oder?
Und Heuschrecken hören wir vor allen Dingen, ja. Heuschrecken gibt es auch viele und auch immer nur, wenn das Gras auch zwischendurch mal hoch steht.
Ja. Und hier nicht als Plage, wie in Afrika?
Ja, nee, das nicht.
Wie muss man denn eine Streuobstwiese am besten bewirtschaften, dass es für das Obst und für die Wiese auch gut ist?
Ja, optimal ist natürlich die traditionelle Bewirtschaftung, dass zweimal im Jahr gemäht wird. Das bedeutet aber natürlich, dass das Gras hochwächst. Und dann ist mal die Frage, was mache ich mit diesem langen Gras? Und wir haben ja hier in Baden-Württemberg durch diese Realteilung sehr viele, sehr kleine. Das ist ja auch das Schöne, dass ich diese Vielfalt habe. Sehr viele kleine Grundstücke. Das heißt, kaum jemand hat jetzt wirklich ein großes Gerät dafür, ja. Und dann ist aber die Frage, dass die Leute dann eben sagen, ha, dann muss ich halt mit dem Rasenmäher mähen, damit es anständig aussieht. Und dann kann ich es aber nicht hochwachsen lassen, weil kaum ein Rasen, normaler kleiner Rasenmäher halt das Langgras halt wirklich gut verschafft. Oder viele holen sich dann den Balkenmäher und lassen es aber dann liegen. Und wenn ich halt das Gras dann liegen lasse, Langgras auf der Wiese, dann deckt es halt alles zu, können keine Blumen durchwachsen, es überdüngt sich dann auch im Laufe der Zeit. Das heißt, das ist so unser Ansatz zu sagen, mäht zweimal im Jahr, mäht tierfreundlich. Deswegen kommen wir dann zur Sense nachher ja auch noch. Ist ja nicht nur tierfreundlich, ist auch menschenfreundlich. Ja, also wer einmal mit dem Freischneider gemäht hat, der weiß, dass das ein Höllenlärm ist mit Schutzanzug, Ohrschützer und weiß ich was allem. Brauche ich bei der Sense alles nicht. Und dann muss ich natürlich ein Konzept entwickeln, was passiert dann mit dem Langgras. Und dafür haben wir dann eben auch noch zusammen mit den Sensenkursen auch ein Konzept, was den Leuten anbieten können, was sie mit dem Langgras machen dann. Ja.
Sich die Landwirtschaft in den 17 Jahren, wo sie jetzt die Wiese haben, auch da nochmal stärker.
Wobei man schon sagen muss, unsere Zielgruppe sind jetzt in dem Thema nicht die Landwirte.
Ja.
Ja, weil sagen, die haben einfach, wir sind halt Laien, ja, wir müssen davon nicht leben, wir haben ganz andere Prioritäten. Unsere Zielgruppe sind eben eigentlich die Leute, die ein Gütle haben, vom Opa geerbt oder sowas und einfach das auch gerne möchten, dass es schön ist, aber nicht wissen, wie. Ja, und denen möchten wir halt einfach Unterstützung geben.
Wie kam es eigentlich zu dem Netzwerk Blühende Landschaft? Was ist das genau?
Also das Netzwerk Blühende Landschaft ist eigentlich eine Ausgründung von dem Verein Mellifera. Die sitzen in Rosenfeld zum Thema wesengemäße Bienenhaltung. Und die haben damals gesagt, wir müssen halt uns eben auch um die blühende Landschaften kümmern und können nicht nur sagen, den Bienen muss es halt auch im Stock gut gehen. Und dieses Netzwerk ist, da sind halt BUND, NABU, viele Einrichtungen, auch Bioland dabei. Und dazu gibt es dann einfach immer Regionalgruppen. Ja, wo sich dann eben einfach Menschen zusammentun, die sagen, wir finden die Idee gut, sich um dieses Thema zu kümmern und wir machen vor Ort etwas. Und wir haben eben vor 10-12 Jahren so ungefähr, würde ich mal sagen, Pi mal Daumen, eben gesagt, wir gehen auch in das Netzwerk als Regionalgruppe Tübingen, weil wir damit A, die Möglichkeit haben, sich auszutauschen und natürlich auch in viel größeren Rahmen zu sagen, was wir jetzt ein Angebot haben. Als wenn wir jetzt hier nur in Tübingen informieren und sagen, wir machen hier die Kurse. Und das hat sich schon auch sehr gut bewährt, weil inzwischen die Leute von ziemlich weit weg kommen, erstaunlicherweise für uns.
Die kommen zu den Angeboten, die Sie hier machen?
Die kommen zu den Kursen, ja. Wir machen also Kurse in Tübingen. Wir machen immer jetzt einen Kurs in Rosenfeld. Und in den letzten Jahren ist dazugekommen viel Anfrage mal vom NABU Rottenburg, vom BUND, vom Obst- und Gartenbauverein, dass man dann auch für andere Gruppen dann von denen organisiert und wir kommen dann und machen dann die Kurse.
Was sind das für Kurse? Was bieten Sie da genau an? Wie sind die aufgebaut?
Ja, also ich sage mal frei raus, die Kurse sind eigentlich inzwischen so ein bisschen der Aufhänger dafür, dass wir den Leuten erstens mal diese Wiesenökologie erklären können und zweitens natürlich auch im Sinne der Bildung für nachhaltige Entwicklung, dass wir ihnen zeigen, was kann man selber machen, was kann man selber entscheiden, wo kann man selber auch was anstoßen vielleicht. Vielleicht kann man in der eigenen Gemeinde auch sowas anstoßen wie mein Stück Tübingen und so, also auch und durchaus in dieser Richtung. Aber von der, sagen wir, von der Sache her ist es so, die Leute lernen halt mal alles über die Sense, wo ist vorne und hinten und oben und unten, die Fachbegriffe, damit man weiß, über was man dann redet. Und dann bringen wir den Leuten, können wir glaube ich schon mit einem gewissen Stolz sagen, eigentlich allen bei, wie man mühelos mäht. Denn wenn man das richtig macht, geht es wirklich mühelos. Dann ist das Mähen eigentlich die geringere Arbeit bei dem Ganzen. Das Heuen ist dann viel anstrengender, ja, und dauert auch länger, weil man da mehrfach raus muss. Das Mähen selber, wenn man das kann, wenn man das ein bisschen geübt hat und weiß, auf was es ankommt, dann ist das eine meditative Tätigkeit. Ja, da kann man vor sich hin irgendwie was denken oder ein Liedchen summen oder die Sachen beobachten, die man auf der Wiese sieht, plötzlich ein Nest von einer Feldwespe oder ein Kokon vom Schmetterling oder irgendwie sowas. Das ist dann eigentlich keine Arbeit. Was wir natürlich auch noch, das haben wir auch so nach und nach dann irgendwie entwickelt, ja, weil die Leute immer gesagt haben, die Sense muss gedengelt werden, aber wie geht denn das? Könnt ihr das nicht auch zeigen? Ja, und dann haben wir gesagt, okay, dann integrieren wir da einen Dengelkurs auch, dass die Leute eben auch ihre Sense wirklich scharf kriegen. Denn eine ungedengelte Sense, die kann man zwar wetzen, aber sie wird nicht wirklich scharf.
Da sind ein paar Fachbegriffe dabei, die einer weiteren Klärung bedürfen, aber erstmal vielleicht nochmal die Technik des Sensens. Ne? Man muss es wissen, wie es geht.
Ja, sonst, also erstens mal
kann man sich den Rücken kaputt machen.
Kringeln sich mir immer die Zehennägel, wenn ich das Sensen höre. Weil
schon? Weil
das heißt,
man ja lernt doch Fehler.
Mähen. Und also man sagt ja manchmal zwar schon auch, ich ergeigt oder so. Ja, aber es ist nicht wirklich das schöne Wort für Geige spielen.
Der Sensemann.
Oder musizieren. Deswegen höre ich das immer nicht so gerne. Ja, und häufig ist es eben so, die Leute sagen, ah, bei mir geht es immer im Boden und so oder in die Luft. Und das liegt daran, dass sie mit der rechten Hand an den Sensengriff schieben. Ja. Und das soll man nicht machen, sondern man soll mit der linken Hand ziehen. Und wenn man mit der rechten Hand das Sensenblatt wirklich sauber auf den Boden drückt, dann kann das gar nicht in den Boden gehen oder in die Luft. Das ist eigentlich mal das Grundprinzip. Wenn man das hinkriegt, das den Leuten irgendwie beizubiegen,
Das ist das Schwierigste eigentlich.
Das ist sehr unterschiedlich. Also es gibt Leute, denen sagt man das und dann machen die das. Und dann gibt es Leute, denen sagt man das und die machen es einfach nicht.
Naja, und was natürlich dazu gehört, ist wichtig einfach, dass die Sense richtig eingestellt ist. Ja? Das heißt, die muss ja schneiden können, wenn ich sie um mich herum ziehe. Und dazu muss einfach der Winkel stimmen. Ja? Und wenn die Sense im Vergleich zum Warp, also zum Sensenbaum oder wie man auch immer dazu sagt, wenn die nicht im richtigen Winkel steht, dann schneidet es auch nicht. Ja. Auch das gehört einfach mit zum Kurs, zu sagen, wie stelle ich meine Sense so ein, dass sie wirklich in der Lage ist zu schneiden. Ja.
Wie ist der Begriff vom Sensenbaum? Warp?
Warp oder Warf oder ja. Warp, das ist dann regional unterschiedlich. Ja. Und da gibt es natürlich auch verschiedene und auch da kann man was erzählen, so die Länge muss stimmen, ja. Wenn jemand groß ist, braucht er längeren Warp und wenn jemand kleines eher einen kürzeren. Die Sensenblätter haben unterschiedliche Längen. Was ist die richtige Länge für mich selber? Ja, das kann man dann alles. Ich meine, wir haben inzwischen einen Satz von 20, ja. Pi mal Daumen ungefähr, Blätter und Warbe, wo man dann auch mal wechseln kann und ausprobieren kann, weil es ist ja auch ganz wichtig. Man sagt, bei mir funktioniert es einfach nicht. An was liegt es? Liegt es vielleicht einfach daran, dass ich einfach kürzere Arme habe? Und obwohl eigentlich theoretisch die Länge gut wäre, ist vielleicht den anderen doch besser passend. Das ist halt der Vorteil, wenn man dann einfach in so einem Kurs auch ein bisschen rumprobieren kann. Ne?